Ich muss meine Kremette von meinem Kind kaufen, du Arschloch! Gescheißen! Gescheißen! Der Bot! Der Bot!
Dann lebe im Wald irgendwo!
Das ist auch...
Du bist ein Drogo!
Groß, sterben doch vorbar!
Herzlich willkommen zur 7. Folge des Podcasts Utopic Butterbrot. Mein Name ist Rainer Peraus und diese Folge dreht sich um das Thema Revolution vom Ausbrechen und Aufbrechen. Und das, was Sie gerade Erschreckendes gehört haben, war ein Live-Mitschnitt, also von YouTube, über die Klimaproteste, die Klimakleberproteste in Wien und welche Emotionen, welche Gewalt da aufeinander trifft. Und ich dachte, das ist ein spannender Einstieg, denn Revolution ist nichts, was wir im Alltag so gerne haben wollen. Und wenn man diese Originaltöne hört, dann kann man sich das auch gut vorstellen, warum wir das tunlichst vermeiden wollen. Und trotzdem dürften Revolutionen sehr wichtig sein, wenn wir Transformation und Wandel wollen. Darum möchte ich in den nächsten Minuten darüber nachdenken, wozu Revolutionen gut sind. Das heißt, welchen systemischen Nutzen sie haben. Denn Revolutionen gibt es ja schon wahrscheinlich so lange, wie es Menschen gibt. Zweitens, wie funktionieren oder was bedeuten eigentlich Revolutionen genau? Was ist auch der Unterschied zur Disruption oder wie hängt das zusammen? Und was bedeuten sie für die aktuellen Themen? Ja, also dieses Beispiel, das Sie da gerade gehört haben, ist ja Teil einer aktuellen Revolution und wie könnte man quasi als Agent des Wandels, als Führungskraft beispielsweise, Revolutionen ermöglichen oder anstoßen oder vermeiden? Ah, ein Utopic Butterbrot.
Utopic Butterbrot. Der Transformation Empowerment Podcast mit Rainer Peraus.
Seit der letzten Folge ist ja einige Zeit vergangen und ich muss ehrlich sagen, ich habe es vor mir hergeschoben, ich hatte keine Lust darauf. Das Thema Revolution hat mich eher abgeschreckt. Erstens mal, weil Revolutionen wahrscheinlich gar nicht so angenehm und lustig sind. Und auf der anderen Seite sind wir doch alle gesellschaftlich ziemlich müde von den ganzen Aufregungen und Krisen, die wir so erleben müssen. Der Krieg, die Inflation, die wirtschaftlichen Fragen und natürlich die größte Bedrohung, die ökologische Katastrophe, der Klimawandel, der immer spürbarer wird. Also Revolution ist so das Letzte, was man sich vornimmt, dass man anzettelt, weil es ist viel zu viel los, hat man das Gefühl. Insgesamt kommt der Begriff der Revolution, wenn es um soziale oder gesellschaftliche Revolutionen geht, kommt irgendwie vor, wie als wäre er von gestern. Revolutionen sind etwas, was eher so ein Krisenfall ist. Eigentlich gehen wir von einer naturgesetzlichen, ausgleichend amikalen Welt aus, die so im kapitalistischen Wachstum vereint ist. Und dennoch gibt es immer mehr Brüche und Konflikte, hat man das Gefühl. Und die einzigen Revolutionen, die wir wirklich schätzen, sind technische Revolutionen. Also wenn eine bestimmte Technologie dazu führt, dass wir noch besser, noch toller, noch effizienter irgendetwas tun können und da freuen wir uns darauf. Noch dazu ist mir ja als Österreicher Revolution überhaupt suspekt. Die Franzosen, die stehen ja gerne auf, da hören wir ja tagtäglich, welche Ausschreitungen es gibt. Aber wir Österreicher, wir tanzen die Revolution weg. Wir trinken ein Gläschen gemeinsam mit unseren Gegnern in einer Revolution und versuchen das Ganze irgendwie zu vermeiden. Es gibt schon einen Platz, wo wir Revolutionen gerne hören, nämlich im technologischen Bereich. Also wenn es Produkte gibt, die irgendwie ein revolutionäres, neues Feature versprechen, etwas ganz, ganz Neues, da passen sie hin. Aber im gesellschaftlichen Kontext, na, also das scheint irgendwie die Welt von vorgestern zu sein. Und dennoch treffen offensichtlich immer mehr revolutionäre Ausgangspositionen unvereinbar aufeinander. Da hören wir in Frankreich die Proteste, da hören wir eben die Ausschreitungen auf den unterschiedlichsten Klimabaustellen, wo gegensätzliche Interessen aufeinander prallen. Also offensichtlich ist das Thema Revolution nicht vom Tisch. Ganz im Gegenteil. und wesentliche gesellschaftliche Innovationen, die für uns heute selbstverständlich sind, sind ja durch Revolutionen entstanden. Also wenn ich ganz kurz nachdenke, und ich bin jetzt nicht extrem geschichtsversiert, dann gibt es zum Beispiel die französische Revolution, die industrielle Revolution, die Oktoberrevolution, die revolutionären Bewegungen zur Gleichberechtigung der Frauen oder überhaupt der verschiedenen Geschlechter und natürlich auch die noch immer aktuellen Rassenunruhen, und diese Aufzählung kann man wahrscheinlich noch sehr, sehr, sehr lange fortsetzen. Gibt es den gesellschaftlichen Fortschritt offensichtlich nur über Kampf, Konflikt und Revolution? Weil kurz weitergedacht bedeutet das natürlich auch, dass die Lösung der ökologischen Frage möglicherweise nicht über Optimierung unserer Systeme zu lösen ist, sondern auch über eine grüne Revolution. Wo überall gibt es denn diese Revolutionen oder Disruptionen, diese Risse und Zerstörung? Fangen wir mal vielleicht ganz grundlegend an bei der Natur. Da glauben wir ja an die Evolution und da könnte man sagen, naja, diese evolutionären Arten, die brauchen keine Revolution, die entwickeln sich einfach durch permanent immer bessere Anpassung. Also Survival of the Fittest, also nicht die Fittesten im Sinne von die Sportlichsten, sondern die, die sich am besten anpassen. Woher kommt diese Anpassung? Diese Anpassung kommt durch Trial and Error von Mutationen. Und Mutationen sind ja auch so quasi solche Revolutionen, die sich dann durchsetzen oder auch nicht und dabei untergehen. Das heißt, Evolution braucht Revolution im Sinne der Mutation. Ein ganz anderer Blickwinkel ist zum Beispiel von Josef Schumpeter, der Nationalökonom, der geprägt hat, dass der Unternehmer die schöpferische Zerstörung ins System, also in den Kapitalismus einbringt, um Fortschritt zu erzielen. Das heißt, also verkürzt könnte man sagen, Innovation braucht schöpferische Zerstörung, braucht Revolution. Wenn wir das kurze Gebäude des Kapitalismus, das ja doch relativ jung ist, verlassen, gibt es eine ganz andere Perspektive. Im Hinduismus, der ja doch schon über 3000 Jahre alt ist, keine einheitliche Lehre bietet, steht die Göttin Shiva für die notwendige Zerstörung des Alten, um das Neue zu ermöglichen. Und in sozialen Systemen habe ich in einer der vorigen Folgen auch von der Narrativrevolution berichtet. Das heißt, soziale Systeme brauchen eine revolutionär neue Selbsterzählung, eine Erzählung der Wirklichkeit, um epochalen Wandel quasi in eine neue Ära zu finden. Während Disruption quasi von außen hereinkommt, also beispielsweise wie ein Erdbeben, das die Spannungen in der Erdkruste sozusagen entladen lässt, sind Revolutionen Erdbeben, die das Potenzial einer neuen Ära, die so quasi ansteht, in den Diskurs bringt und dadurch ein neues, ein nützlicheres Systemgleichgewicht ermöglichen. Betrachtet man es von der anderen Seite, welche Gefahren würden denn von einer verschlafenen oder verzögerten oder verhinderten Revolution ausgehen? Naja, es wäre im Prinzip so eine Art gedrosselte Zukunft, die immer mühsamer wird, wo letztlich das Potenzial hängen bleibt und das Vermeiden und Reparieren immer, immer höhere Kosten und Mühen bedeutet. Soziale Revolutionen bedeuten daher für Systeme nicht nur, dass eine andere gesellschaftliche Gruppe mal zum Trog will und auch an den Privilegien mitnaschen möchte, sondern sie sind immer ein Evolutionssprung, über kurz oder lang. Und der erste Schritt eines Aus- und Aufbruchs, eines Evolutionssprungs eines Systems, ein unverzichtbarer und unvermeidbarer Reifungsschritt. Und das bedeutet immer, dieser soziale Prozess ist eine Neudeutung der Welt. Es ist ja eine soziale Revolution, also eine Neudeutung der Welt und Wirklichkeit, der eigenen Identität und Möglichkeiten darin, welche Rolle man in dieser Welt einnehmen kann und einnehmen muss. Und diesen Prozess kann man natürlich unter immer höheren Kosten verzögern, aber niemals auf Dauer verhindern. So wie man auch die Pubertät zum Beispiel ja verzögern, aber nicht verhindern kann. Aber wenn Revolution so irrsinnig wichtig ist und so unfassbar viel Potenzial hat und man sich eigentlich ja kaum retten kann vor den vielen Vorteilen, warum sind wir dann so vorsichtig bei Revolutionen? Warum versuchen wir sie zu vermeiden? Ist es die Angst vor der möglichen Gewalt, vor der Zerstörung, vor den Kämpfen Oder ist es vielleicht auch die Bedrohung unserer eigenen Privilegien, die Bedrohung der Ordnung, die wir gut kennen und auch das Gefühl der Kontrolle über diese Ordnung, ja, oder wie wir in dieser Ordnung verortet sind? Dazu ein klares Jein. Es ist auf jeden Fall so, je länger wir Revolutionen vermeiden, je länger wir sie aufstauen, desto größer und brutaler wird der Bruch und der Knall, den die Revolution erzeugt. Braucht man bei Revolutionen immer den Widerstand, die Auseinandersetzung, den Kampf? Es ist auf jeden Fall immer ein Aufbrechen und ein Ausbrechen. Es ist immer ein Bruch mit dem bestehenden System. Und da kommen wir in den Bereich des wirklich, wirklich größten Gefahrenmoments, wenn es um Revolutionen geht. Es ist nicht unbedingt der Kampf oder die potenzielle Zerstörung und Unruhe, sondern vielmehr ist es das Vermeiden dieser revolutionären Bewegungen und das Aussitzen oder Zurechtstreicheln. Also die Unterscheidung, wo eine Adaption, eine Reparatur, eine Steigerung, eine Verbesserung eines Systems oder eben zum Beispiel eines Geschäftsmodells sinnvoll ist und möglich ist und wo es aber ohne Revolution, also ohne Bruch mit der bisherigen Vorstellung von Wirklichkeit oder Lösung nicht mehr gut weitergeht. Und das heißt, die Entscheidung, muss man ein System crashen, es bewusst so quasi an die Wand fahren oder kann man das System retten? Was es dabei natürlich zusätzlich schwierig macht, ist die Entscheidung, ob man etwas Bestehendes, vielleicht schon arg Abgenütztes und von den Grenzkosten her immer Unwirtschaftlicheres zugunsten eines noch total offenen, potenziell wunderbaren, aber eben unklaren aufs Spiel setzt. Aber genau diese Weitsicht und diese Entscheidungsfähigkeit haben Entrepreneure oder eben diese Blue Ocean Segler, also diejenigen, die sich sozusagen einen völlig neuen Markt durch eine notwendige und mögliche Disruption schaffen. Und da sind wir natürlich wieder bei Josef Schumpeter und der kreativen Zerstörung oder Zerstörungsfähigkeit und Willigkeit angelangt. So diesen Entscheidungskampf zwischen Revolution oder doch evolutionärem Verbessern und Abschwächen kann man live natürlich auch jetzt miterleben. Ich möchte zwei Beispiele bringen. Nummer 1, New Work. New Work war ja ursprünglich ein sehr radikales Konzept. Der geistige Vater der New Work-Bewegung war Fridtjof Bergmann. Und der hat einen sehr radikalen Ansatz postuliert, nämlich tun, was man wirklich, wirklich will und so eine radikale Idee von selbstbestimmter Arbeit formuliert. Heute sind viele New Work-Konzepte weit weg von diesem Ideal, weil sie die notwendigen grundlegenden Konflikte und das revolutionäre Potenzial von den Unternehmen so lange wegdiskutiert wurde oder zugehübscht wurde, dass die eigentliche Frage verloren gegangen ist und vielfach es durch neue Arbeitsformen, neue Einrichtungen oder auch neue Arbeitsorganisationsformen überlagert wurde. Wenn Sie das Thema mehr interessiert, ich habe dazu einen Artikel geschrieben im Personalmanager und da gibt es einen Gratis-Download, den ich anbieten kann und den finden Sie in den Shownotes. Aber das aktuell bedeutendste Thema, und so hat ja auch dieser Podcast begonnen mit den Klimaprotesten, ist sicherlich die umfassende ökologische Krise und die Frage, wie die Wirtschaft und wie einzelne Unternehmen damit umgehen. Und da ist die größte Gefahr einfach, es durch grüne Behübschungsprogramme, die durchaus auch ernst gemeint sind, bewenden zu lassen. Im Endeffekt bedeutet das nicht das Potenzial dieser grünen großen Transformation zu lesen, also indem man zum Beispiel durch radikale, disruptive Fragen um die Erneuerung von Geschäftsmodellen drangeht, sondern durch adaptive Konzepte, also indem man mit bestimmten Grenzwerten hantiert, die Effizienz steigert, was super ist, aber letztendlich das Potenzial einer wirklich epochalen Transformation an sich vorüberziehen lässt. Und zuschaut, wie dann andere Blue Oceans oder vielleicht nennt man sie dann neuerdings Green Oceans verwirklichen und dann neue Marktführer werden. Und man selbst hat zwar weniger Emissionen, weniger Schaden verursacht, aber Potenzial auszunützen, zu verwirklichen, zu erkennen, bedeutet halt nicht nur weniger schlecht zu sein, sondern vor allem neu gut zu werden. Und das sind die Geschichten, die man auch braucht, um Menschen in eine neue Zeit mitzunehmen. Aber wie gelingt eine gute Revolution? Gut im Sinne von, dass sie das Potenzial nicht aufstaut, das heißt die Konflikte nicht deckelt. Und auf der anderen Seite, dass die Gewalt, die Zerstörung, die Angst möglichst gering gehalten wird. Denn was behindert und verhindert Revolutionen am meisten? Natürlich unsere Angst. Die Angst vor der Gewalt, die Angst vor der Zerstörung, Angst vor den Verlusten, die potenziell möglich sind. Natürlich die Angst vor dem Kontrollverlust, natürlich die Ungewissheit, ob die eigene Idee, die eigene Vorstellung gelingt, beziehungsweise auch natürlich die Einschüchterungsversuche derjenigen, die derzeit in diesem bestehenden System die Nase vorne haben und die Privilegien genießen. Und oft ist man das ja selbst. Und soziale Systeme, insbesondere Unternehmen, sind ja auf Stabilität, auf Ordnung, auf Effizienz und auf Wiederholung gebürstet. Das heißt, jegliche Abweichung ist eine potenzielle Bedrohung der Effizienz, der Ordnung und wird daher institutionell, strukturell abgewehrt. Das heißt, als Transformationsagenten oder Agentinnen müssen wir uns erst mit der Frage beschäftigen, nicht wie halten wir die Revolution im Zaum, sondern wie können wir eine gewisse kreative, narrative Revolution überhaupt in Gang bringen? Wie können wir sie ermöglichen? Wie können wir sie anstacheln? Grundsätzlich ist es so, wenn da kein Potenzial für eine Revolution ist, also quasi kein Ungleichgewicht, keine Unzufriedenheit mit der gegenwärtigen Wirklichkeitsdeutung, dann kann man eine Revolution eigentlich nicht anstacheln. Aber man kann dafür sorgen, dass eine Vielzahl von Informationen, die auch gegen die gegenwärtige Wirklichkeitsdeutung sprechen, ins System kommen und konstruktive Unruhe verbreiten. Will man die Revolutionsfähigkeit einer Organisation stärken, dann kann man Anleihe nehmen an den politischen Formaten, die ja dazu geführt haben, dass gesellschaftliche Konflikte, Revolutionen potenzielle, in einer konstruktiven Weise ausgetragen werden. Das heißt der Parlamentarismus zum Beispiel oder auch der gesellschaftliche Dialog oder der politische Prozess sind da so Vorbilder. Und das, was man da sehen kann, ist, dass es geregelte Formate und Schauplätze braucht, um so quasi Meinungen und Ansichten und Interessen aufeinanderprallen zu lassen. Also in der Gesellschaft sind das zum Beispiel das Parlament oder die Medien. Und es braucht auch eine gewisse Dialogkultur, die ja heute leider auch sehr bedroht ist. Und man hat ja auch gehört beim Eingangsherumgeschrei, wie sehr man sich da nicht mit Zuhören beschäftigt, sondern halt seine Wut und seinen Ärger hinausschreit. Aber genau das gilt es ja zu vermeiden und von vornherein Revolution so zu bewerten, dass das Zuhören wertvoll ist. Das heißt, dass Revolutionen und das Infragestellen von Meinungen oder das Einbringen von kontroversen Meinungen vorteilhaft für System ist. Dafür braucht es auch so quasi Sicherheit durch eine Art Rechtsstaatlichkeit. Also im gesellschaftlichen Kontext, in einer Staatsverfassung gibt es eben die Rechtsstaatlichkeit. Das heißt, ich kann mich darauf verlassen, dass nur wenn ich eine andere Meinung vertrete, ich nicht einfach willkürlich verurteilt, eingesperrt oder in irgendeiner Form Nachteile erfahre, sondern ich habe Rechte. Und so etwas Ähnliches braucht es in Organisationen auch, dass klar ist, jemand, der eine abweichende Meinung hat, wird nicht einfach in irgendeiner Form weggebracht oder zensiert oder benachteiligt. Dabei geht es jetzt nicht nur um irgendwelche Papierverfassungen und Rechte, sondern eine erfahrbare Kultur, dass ich mich darauf verlassen kann, dass ich fair behandelt werde, dass es faire und wertschätzende Prozesse in einer Organisation gibt, die dieses so quasi revolutionäre Nachdenken positiv beantworten. Da kann es schon sehr wichtig sein, auch sichtbar gegen die Systemelite auftreten zu können, ohne Schaden zu nehmen. Systemelite sind zum Beispiel eben hochrangige Führungskräfte oder Meinungsführer und dass diejenigen, die im Gegensatz zu denen stehen, trotzdem Chancen in diesem System haben. Also damit sich eben neues Denken in Unternehmen etablieren kann, braucht es Meinungs-, Presse- und Versammlungsfreiheit und Redefreiheit. So einfach und banal das klingt, aber auf der anderen Seite, die Unternehmen sind die letzten wirklich demokratiefreien Zonen. Das muss man schon einmal auch sehen, denn wer zahlt, schafft an. Und gleichzeitig schneiden sich die Unternehmen ja im Sinne der Green Revolution ins eigene Fleisch. Das heißt, wenn es nicht gelingt, diesen disruptiven Charakter der Green Revolution wirklich durch einen sinnvollen Neuaushandlungsprozess von Wirklichkeit im Unternehmen zu schaffen, dann verliert man auch das Potenzial. Und die Kapitalgeber, um jetzt nicht in so eine klassenkämpferische oder veraltete Rhetorik zu verfallen, auch die Kapitalgeber müsste daran interessiert sein, genau diesen so quasi aus der Demokratie bekannten gesellschaftlichen Konflikt ins Unternehmen zu holen, um neue disruptive Gedanken und Geschäftsmodelle zu entwickeln. Also konkret geht es um Rede- und Meinungsfreiheit, das heißt ein offener Umgang mit alternativen Wahrheiten, denn Neues und radikal Neues insbesondere kommt immer von der gedanklichen Peripherie. Dann ist dieses Thema Pressefreiheit. Pressefreiheit richtet sich jetzt ganz stark so quasi an die offizielle Kommunikation im Unternehmen, also die interne Kommunikation, die heutzutage häufig so eine eher Propagandaabteilung ist, die nur schöne Erfolgsbilder ins Internet stellt. Und das wirkt ja oft gegenteilig, also fast wie eine Beflügelung der im Untergrund sich formierenden Widerstandskräfte. Also fast das die Revolution anheizen soll, dann gelingt das. Aber wenn man quasi Pressefreiheit leben möchte und Transparenz, dann ist es wichtig, einen sehr offenen und kritischen Diskurs in den Medien des Unternehmens zuzulassen. Ein ganz wesentlicher Punkt ist nicht nur die Ideen zuzulassen, sondern auch Ideen zu haben, Ideen einzubringen. Und da spreche ich von Revolutionary Leadership, also Leadership für die Veränderung zu übernehmen und nicht nur als Manager tätig zu sein. Manager sind ja Verwalter. Das heißt, die verwalten die Ideen anderer und die Ressourcen anderer, sondern heute geht es ja vielmehr darum, auch die Dinge, die einem wirklich wichtig sind, den eigenen Traum, die eigene zukünftige Welt, die man schaffen möchte, anzubieten, gerade wenn man Führungskraft ist, und andere Menschen zu überzeugen und mitzureißen, dass das doch eine sinnvolle Sache wäre, sich in den Dienst dieser Idee zu stellen. Zu diesem wichtigen Thema wird es eine eigene Podcast-Folge geben. Und nachdem ich jetzt schon beim Versprechen angelangt bin, was es in Zukunft geben wird, möchte ich diese Folge auch beenden. Eine kurze Zusammenfassung zum Thema Revolution vom Ausbrechen und Aufbrechen. Also ich denke, dass für die epochale Weiterentwicklung, und da stehen wir ja heute in den meisten Systemen, Revolutionen unabdingbar sind. Und Revolutionen bedeuten auch Zerstörung, auch Brüche. Je früher wir zerstören und brechen, desto weniger Zerstörungspotenzial Ungerichtetes entsteht oder desto kleiner ist der Knall. Das heißt, es gilt, Revolutionen frühzeitig zuzulassen, auch um sich der neuen Ideen und dem disruptiven Potenzial bedienen zu können. Das heißt, wer Revolutionen verschläft oder verhindert, der stirbt wahrscheinlich relativ früh, weil er sich unzulässig der Systemoptimierung verschrieben hat. Vielmehr gilt es eben einen Blue Ocean oder einen vielleicht Green Ocean, wenn man jetzt an Green Revolution denkt, zu erschließen und sich so quasi auf diesen einzulassen. Wichtig ist es eben als Führungskraft der eigenen Vision eine neue Geschichte anzubieten, der man tief verbunden ist, und dafür Mitstreiterinnen und Mitstreiter zu finden. Und das ist so aus meiner Sicht das Thema Revolution. Ich hoffe, es war was dabei für Sie, und ich freue mich natürlich, wenn Sie dazu Fragen oder Kommentare haben. Wo Sie die einbringen können, finden Sie auch in den Shownotes. Alles Gute und bis bald.